Wie fühlt sich's an, wenn andere über dein Karriereende entscheiden? Wie ist es, wenn du mit sehr jungen Jahren unfreiwillig deine Karriere beenden willst, weil du als Leistungssportler zum Arzt gehst, aber ohne Leistungssport von dem Termin wieder heimkommst, weil die Ärzte ein Leistungssportverbot aussprechen, aus gesundheitlichen Gründen? Darüber sprechen wir mit Simon Henseleit, was das für eine intensive, krasse Reise ist. Dem Simon ist genau das passiert, der ist genau in dieser Situation gerade. Und darum geht's in Buddy Talk Folge 99. Und präsentiert wird das Ganze von Koro. Koro ist wieder mit on board, vielen Dank für den Support. Und heute geht es um Weihnachtsleckereien bei Koro. Und sind wir nicht alle mal froh, wenn wir zum Vorweihnachts-Kaffeeklatsch zu Mama und Papa mal so ein bisschen was beisteuern können, wenn man zu Besuch ist? Und dann würde ich sagen, ab zu Koro, zu den Weihnachtsleckereien. Und da gibt es so Sachen wie den veganen Spekulatius-Aufstrich. Also wer den noch nicht probiert hat, ihr müsst das tun. Ich weiß nicht, wie viele Gläser ich davon schon vermöbelt habe, aber es sind viele. Der macht wirklich pure Freude. Oder Zimtwaffeln, auch sehr, sehr geil. Und was ich eben entdeckt habe, was sich sehr gut liest, Apfelchips mit Zimt. Und das sind so Sachen, da kommt man überraschend um die Ecke damit. Damit macht man Eindruck. Und wer weiß, vielleicht macht sich der Eindruck ja auch bemerkbar im kommenden Weihnachtsgeschenk dann. Und wenn wir es schon von Weihnachtsgeschenk haben, es gibt bei Koro auch Geschenkgutscheine. Und ich meine, so ein Koro-Geschenkgutschein, ich würde mich über den freuen, weil ich weiß, man wird dann alt, aber ich habe sehr, sehr, sehr großen Spaß daran, bei Koro zu shoppen. Und das macht wirklich richtig, richtig Laune, die neuen Sachen wieder auszupacken und zu probieren und sich da in die Welt von Koro so ein bisschen reinzufuttern. Deswegen, korodrogerie.de ist dein Place to be für die Vorweihnachtszeit, sei es für die Snacks oder eben auch für Geschenke. Und im Warenkorb packst du noch den Code BuddyTalk mit dazu und dann gibt es 5% auf unseren Nacken. Und jetzt, let's go, viel Spaß mit einer guten Stunde mit Simon Henseleit. Oder gibt es irgendwas, wo wir noch vorher drüber reden sollen müssen, Simon?
Nö, alles gut.
Gut. Simon, ich habe mich in der Vorbereitung darauf gefragt, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus zu deiner Karriere?
Also meinst du, was ich jetzt auf Facebook stehen hätte, 2012?
Würde 2012 auf Facebook stehen?
Ja, es ist schon beendet, würde ich sagen. Also Karriere ist beendet, kann man festhalten.
Aber habt ihr euch schon im Guten getrennt?
Ja, ich finde, man muss ja auf jeden Fall unterscheiden zwischen Karriere und Sport. Karrieretechnisch ist es eher nicht im Guten auseinandergegangen, aber mit dem Sport ist es noch nicht vorbei. Also da ist es so eine On-Off-Beziehung. Die ist gerade eher on, auch wenn sie im Sommer off war durch die Verletzungen.
Und wie viel Liebeskummer haben diese Nachwehen aktuell noch?
Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin da einfach so rausgekommen, ohne da eine Träne zu vergießen. War natürlich emotional und hat mich schon mitgenommen. Allerdings wiederum wird es abgemildert durch den Beziehungsstatus zum Sport, weil da ist meine Liebe ja immer noch da und die wird auch erwidert vom Sport noch. Also da wurde ich nicht ganz im kalten Regen stehen gelassen und zum Glück darf ich weiterhin was machen. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich von heute auf morgen gesagt bekommen hätte, ich darf nie wieder Sport machen, mich bewegen, laufen, Radfahren, schwimmen, was weiß ich. Das wäre ja um einiges härter gewesen.
Also ist die Beziehung zum Sport die Rettung aus der Beziehungskrise zum Triathlon?
Ja, aus der Beziehungskrise zur Triathlon-Karriere, würde ich mal sagen. Also das Karriere würde ich mit anhängen, weil aktuell bin ich ja auf jeden Fall noch sehr aktiv im Triathlon. Also ich bin viermal die Woche schwimmen.
Du bist
Hätte ich selber
was?
nicht gedacht. Ja. Ey, ich verfeiere es gerade richtig, viermal die Woche in der Früh ins Wasser zu springen. Schwimmen noch 4 bis 5 Kilometer. Und Radfahren muss. Leidet gerade ein bisschen unter den Temperaturen, weil ich sehe es jetzt nicht ein, mich irgendwie 3 Stunden auf die Rolle zu setzen. Dafür war ich aber zum Beispiel Montag 22 Kilometer laufen, gestern 15 und heute 10 ungefähr. Also Laufen ist dafür on.
Hand aufs Herz, wie schwer war der Moment, als du letzte Woche auf Instagram den Posten-Button drücken musstest mit dem Statement zum Karriereende?
Ja, war schon krass tatsächlich. Hätte ich auch gar nicht so gedacht, weil, ja, ich würde sagen, grundsätzlich bin ich relativ rational und habe auch jetzt in dem Zusammenhang ja die meisten schon informiert. Also ich glaube tatsächlich, einer der ersten Menschen, der es wusste, war Mika. kurz nach meiner Freundin, weil er mich da angerufen hat, an dem Tag, wo ich es, ja, wo ich beim Arzt war, oder in Leipzig war ich ja genauer gesagt, am IAT. Und dann hat Nika mich angerufen und dann wollte ich ihm natürlich jetzt auch nicht sagen, weil er wusste ja, dass ich zum Kardiologen gehe, wollte ich ihm jetzt auch nicht irgendwie nicht anlügen. Und dann haben wir erstmal 1, 2 Stunden, glaube ich, im Bahnhof oder so oder im Zug da gelabert. Und dich habe ich ja auch 2, 3 Wochen später oder 1, 2 Wochen später habe ich auch dich mal angerufen. Also so, die Leute in meinem Umfeld wussten ja schon alle Bescheid, deswegen hat es für mich jetzt erstmal ja nicht viel verändert. Aber, und im Alltag dachte ich eigentlich, ja, ist ein alter Hut, jeder weiß Bescheid. Es war ungefähr Mitte Oktober, wo ich die Diagnose bekommen habe. Aber es jetzt halt dann zu veröffentlichen, war dann doch nochmal ein krasser Schritt. Ja.
Mika, wie war das für dich
Ja.
von quasi, ich sag mal, einem Gleichgesinnten, weil ihr sitzt ja wirklich in einem sehr, sehr ähnlichen, wenn nicht vielleicht sogar im exakt selben Boot. Ihr wart letztes Jahr ungefähr an einem ähnlichen Punkt eurer Karriere, irgendwie gerade so, halt einfach gerade so am Sprung, klar auf anderen Distanzen, und seid ihr jemals überhaupt gegeneinander geraced oder so? Ich weiß
Oh
nicht.
ja, in Deutschland Cup in der
Ja,
Jugendwahrnehmung.
aber ihr seid ihr ungefähr gleicher Jahrgang?
Ja, sind wir also genau gleicher Jahrgang.
Ja, gleicher Jahrgang.
2000, 2000.
Dann ist es ja, wie war das für dich, Mika? Weil wenn ich mir vorstelle, jetzt stell dir mal vor, dein Sturz in Las Vegas, da hätte so ein sofortiges Karriereende bedeutet,
Ja.
und du kannst dem aber nichts entgegensetzen. Also ein Karriereende muss man immer, es gibt ein selbstbestimmtes und ein nicht selbstbestimmtes. Und jetzt stell dir das mal vor, und dann hast du da Simon, der mit dem du echt eng bist, und hörst, dass das ihm so
Ja.
ergeht dann.
Ja, also erstmal vielleicht direkt in den Tag reingezoomt, so. Da war ich gerade im Gym, auf dem Laufband unterwegs. Das war, glaube ich, irgendwann im September. Und hatte das im Hinterkopf, dass Simon da in Leipzig war. Aber in dem Moment hatte ich dann ehrlich gesagt nicht dran gedacht und habe ihn halt angerufen. Und habe mir wirklich nichts so gedacht. Weil danach so, ja, wir quatschen halt schon so einmal die Woche ungefähr irgendwie, auf der Rolle oder auch einfach mal so halt. Und hat halt so angerufen und dann relativ normal erstmal so das Gespräch begonnen. Und da meinte er halt so, ja, wirklich aus Leipzig, und dann, ah ja, so auch beim Klick gemacht, ah ja, shit, da war ja was so. Aber trotzdem denkt man dann ja nicht so direkt halt an den Worst Case. Ja, und dann hat Simon aber halt relativ schnell so gesagt, dann war das ein ziemlicher Downer halt für das Gespräch relativ schnell. Aber ja, jetzt, also gerade so im Nachhinein muss ich sagen, ey, krass,
wie rational er da halt echt dann direkt war. Das war halt wirklich, also er war halt im Zug so ein paar Stunden danach. Und ja, da hat er halt erstmal nochmal so ein bisschen was erklärt, aber um jetzt ein bisschen weiter auszuholen, da geht Simon oder kann Simon dann ja auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher darauf eingehen. Es ist jetzt ja nicht so, dass es jetzt komplett aus dem Nichts kommt. Also jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt bei dem Sturz gestürzt wäre und dann zack, Karriereende, sondern es hat sich ja, man kann sagen, leicht angekündigt. Ja, also wie gesagt, sagt Simon gleich am besten besser was dazu. Also ich hatte das auch schon im Hinterkopf, dass sowas passieren könnte. Aber es halt dann so, da so klar halt dann gesagt zu kriegen, ja, war schon heftig. Aber wie gesagt, trotzdem krass, wie rational er war. Und so am Ende vom Gespräch haben wir dann schon echt so, ja, relativ konstruktiv halt drüber geredet, so was könnte er jetzt noch machen, was gibt's für Ideen und sowas. Und ja, er wirkte da jetzt nicht so krass down, was ich auch von mir selber halt kenne, dass man so, das hatten wir auch nach meinem Sturz, dass ich da erstmal sehr rational rangegangen bin und gesagt habe, jo, was sind die nächsten Schritte und sowas. Aber dann, ja, bin ich mir auch ganz sicher und sagte Simon ja auch gerade so, wenn das dann, also bin ich jetzt mal spannend, wenn du jetzt gleich auch darauf mal eingehst, so wann dann mal so Downer kam. Weil das kenne ich natürlich auch so. Das kommt dann gerade, wenn man dann jetzt so ein bisschen einsinkt, so der ganze Trubel sich vielleicht ein bisschen legt und man es dann so realisiert, ja, dass dann so die Downer kam. Aber nee, also aus meiner Sicht an der Stelle schon mal Respekt da. Und ja, so war das halt für mich und hat mich auf jeden Fall noch, ja, die ganze Zeit beschäftigt so. Und trotzdem war es jetzt so, als ich dann diesen Post gesehen habe von Simon. Ich meine, ich wusste ja schon vorher, aber trotzdem war es dann irgendwie nochmal krass, so, oh fuck, jetzt ist halt, ja, jetzt ist es halt vorbei und ihn dann da halt so zu sehen, ja, war schon, ja, nicht ganz ohne.
Können wir nochmal eine Rolle rückwärts machen, bevor wir gehen gleich auf das ganze, die ganze Thematik, warum es letztendlich so kam, auch ein. Aber wenn ich deine Freundin Michelle fragen würde, wie es dir in den letzten 2, 3 Tagen vor dem entscheidenden Termin ging, ich denke, du wusstest, dass das ein entscheidender Termin wird. Wie ging es dir da? Wie warst du da drauf? Oder was würde Michelle sagen, wie du warst?
Ja, ich glaube, sie wird schon sagen, dass ich schlecht drauf war. Grundsätzlich bin ich nämlich eigentlich meistens relativ gut drauf. Und in den Tagen davor war es schon, dass ich mich das halt schon belastet hat und bedrückt hat. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann einfach, ja, keine Ahnung, jetzt irgendwie mega extrovertiert wäre oder also so, ja, wütend nach außen hin werde oder rumschreie bei Kleinigkeiten. Also so bin ich überhaupt nicht. Sondern ich habe es eher so gemerkt, dass es mich belastet und dass ich werde dann eher stiller und ruhiger und sag weniger und bin, ja, grundsätzlich, ich glaube, mein Umfeld merkt es dann eben schon, dass ich dann einfach schlecht drauf bin. Und das habe ich halt vor allem in diesen Tagen da vor dem Termin gemerkt, dass ich mir dachte so, okay, eigentlich ist jetzt heute ganz normaler Tag. Was ist jetzt eigentlich los? Und dann dachte ich mir, ja, okay, dieser scheiß Termin steht an. Das muss es sein.
Hattest du Angst vor dem Termin oder war es eher eine Vorfreude auf Klarheit, egal in welche Richtung?
Ja, tatsächlich eher Zweiteres. Dadurch, dass ich so in so einer bis gewissen Unsicherheit die Wochen, Monate davor geschwebt bin, war das dann schon eher so ein Ding, so, okay, jetzt geht endlich mal was vorwärts und ich will Klarheit haben. Und auch wenn ich auch ehrlich zu mir bin, war eigentlich das gesamte letzte Jahr dann angefangen eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich wieder zurück war von meinem U23 WM-Titel, war an eigentlich von dieser Unklarheit und Ungewissheit geprägt. Weil ich einfach wusste, okay, dieses geile Jahr 2023 geht zu Ende. Und so langsam, aber sicher steht jetzt das Thema an, wie es weitergeht. Und das steht eine Herzuntersuchung wieder an. Und deswegen war dann der Termin an sich gar nicht das Problem, also wo ich dahin gegangen bin, sondern eher so der Vorlauf, sich da um diesen Termin zu kümmern, bewusst, weil. Also man muss ja so sehen, ich habe mich quasi aktiv selber um mein Karriereende gekümmert. Wenn ich einfach nicht zum Arzt gehen würde, dann habe ich ja Tagtäglichen keine Einschränkungen. Dann könnte man ja sagen, okay, ich weiß nichts, es ist alles gut, funktioniert alles soweit, let's go. Aber ja, das war dann schon schwer, sich da selber drum zu kümmern.
Und der Arzttermin selbst, wie lief der ab? Wie war der? Mit wem warst du da? Wie lange hat der gedauert? Und also vor allem, wie wurde es dir letztendlich gesagt?
Also das IAT ist das Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Mika war da auch schon ein paar Mal zur Leistungsdiagnostik. Ist halt so die Zentrale von vielen deutschen Sportverbänden. Und dort haben wir uns dann sozusagen getroffen. Also so einen Sportkardiologe, der Dr. Bernd Wohlfahrt aus der Charité in Berlin, also einer der Deutschland oder der Deutschlands führender Sportkardiologe wahrscheinlich. Der ist aus Berlin gekommen, ich bin aus Nürnberg gekommen. Wir haben uns dort dann getroffen, und ein Mitarbeiter, der Dr. Tom Kastner, der halt auch Verbandsarzt ist von der DTU, der war auch mit dabei beim Gespräch und den kenne ich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja, und ich kam da rein, habe kurz gewartet und habe schon so in Toms Augen gesehen, ehrlich gesagt, dass er schon richtig mitgelitten hat und der war schon sehr gefasst, aber dem ging es auch enorm, also sehr nahe. Und letztendlich haben dann eben die zwei Doktoren das Gespräch zusammengeführt, haben ja mir die Fakten präsentiert. Also ich war jetzt auch bei keiner neuen Untersuchung oder so, sondern es wurden einfach nochmal die letzten 3 Jahre beurteilt, mit Hilfe auch von Freunden, also Freunden, Kumpels, in dem Sinne quasi von dem Arzt aus Berlin. Italienern, die da sehr gut sind auf dem Gebiet, die sich das alle nochmal angeguckt haben, mein Fall, und da ganz klare Richtlinien noch haben, ab welchem Prozentsatz der Insuffizienz, die ich habe, also wie viel Blut zurückströmt, aber vor allem eben auch bei mir der kritischere Punkt, ab welchem Durchmesser der Aorta Leistungssport nicht mehr möglich ist. Und das haben die, muss man sagen, echt sehr sehr gut erklärt, mir sehr gut beigebracht, waren auch ja, sehr empathisch, haben auch gesagt, falls ich mental irgendwie Unterstützung brauche, ist jetzt sehr schwer alles, dann soll ich mich immer melden. Aber ja, so war dann letztendlich der Termin wahrscheinlich mit 1,5 Stunden Gespräch abgearbeitet. Und ja, ich bin dann irgendwie wieder aus dem IAT rausgegangen und war sozusagen kein Profisportler mehr.
Weißt du noch, was der allererste, ich meine, du konntest dich ja so ein bisschen irgendwo darauf vorbereiten, wie Mika gesagt hat, das kam ja nicht so aus dem ganz Nichts, aber wie war der allererste Moment, als das irgendwie aus dem Mund vom Arzt kam, dass es das jetzt war und deine Profisportkarriere mit dem jetzigen Zeitpunkt sofort beendet ist?
Ja,
War es trotzdem nochmal ein
also
Schock?
es war gar nicht so ein richtiger Schock. Also ich würde sagen, Schock ist immer so, wenn du so richtig Adrenalin durch den Körper schießt, du quasi einmal so eine Hitzewallung hast. Das hatte ich so ein bisschen. Also das ist einfach so einmal so eine leichte Schockwelle sozusagen so durch den Körper. Aber das war mehr so eine Realisation. Aber eigentlich war es auch sogar ein bisschen Erleichterung, weil ich wusste, okay, ich bin ja in das Gespräch reingegangen und ich dachte, im Best Case werden die sagen, in einem Jahr schauen wir es uns wieder an. Und ich war zu dem Zeitpunkt, hätte ich nicht gewusst, ob ich damit nochmal so ein gutes Jahr hätte hinlegen können, wie ich es 2023 getan habe, weil das einfach mental enorm belastend war und anstrengend war, einfach zu wissen, okay, ich habe da ja einen Risikofaktor. Die Ärzte haben zwar gesagt, es ist alles okay, aber Herz ist ja nicht so wie der Knochen im Mittelfuß, der dann vielleicht mal nachgibt, wenn man zu viel läuft oder so, sondern es ist halt dann relativ schnell vorbei, wenn da was schief geht. Und von dem her hat mich das dann schon während der gesamten Leistungssportzeit immer so ein bisschen mitbelastet und ich habe das Risiko halt in Kauf genommen. Aber in dem Moment, wo die dann gesagt haben, bis hier noch nicht weiter, war es dann irgendwie trotzdem auch wenn es halt richtig scheiße ist und ich auf jeden Fall weiterhin Profisport hätte machen wollen, war es auch irgendwie Erleichterung, dass ich wusste, okay, jetzt habe ich wirklich eine klare Aussage und die Ärzte haben mir ganz klar gesagt, es ist nicht sicher, ich kann nicht weitermachen, dann ist es so.
Jetzt hatten wir es schon oft davon, dass es ja eben kein neues Thema ist. Um vielleicht alle mal ganz kurz abzuholen, Mika und ich wissen ja, um was es geht. Was ist dein gesundheitliches Problem? Du hast gerade was von der Aorta gesagt und von Blutströmen im Herz. Mach mal
Genau.
kurze Zusammenfassung, um was es eigentlich geht, warum das jetzt alles so ist, wie es ist. Und vielleicht zeitlich gesehen, wann das damit losging, wann du das erste Mal davon gehört hast und das so ein bisschen, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie lange du das
Ja.
schon mit sich trägst.
Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, ich fange am besten vorne an. 2013 bei meiner ersten Sportuntersuchung, wo ich auch ein EKG gemacht habe, Herzultraschall und dann auch eine Spiroergometrie hätte fahren sollen, wurde das in München entdeckt. Also es war der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal in den Landeskader Bayern sozusagen berufen wurde. Und die Ärztin hat mich damals tatsächlich dann auch diese Spiroergometrie nicht fahren lassen, weil sie gesagt hat, sie kann es jetzt am Ultraschall nicht so genau hier auf die Schnelle erkennen. Sie will das erst abgeklärt haben. Und das war eigentlich so das erste Mal, wo ich so einen richtigen Schock hatte, wo ich mir dachte so, oh, okay, wieso darf ich jetzt hier nicht Radfahren wie die anderen alle? Ich würde auch gern 15, 16 Laktat haben. Und dann wurde das alles abgeklärt und deswegen bin ich seitdem auch in München. Und das wurde am Anfang auch nicht ganz richtig erkannt. Also zuerst dachten die, dass eine Mitralklappe, also es gibt ja verschiedene Ein- und Ausgänge im Herzen, um es jetzt mal runterzubrechen. Und je nachdem, welcher von den Klappen betroffen ist bei so einem Fehler, das ist angeboren, ist es unterschiedlich schlimm für den Sport, sage ich mal. Also die Aortenklappe, die es bei mir ist, ist eigentlich nicht so schlimm, weil die transportiert das Herz nur raus. Also das Herz an sich hat eine ganz normale Pumpleistung oder Auswurfleistung und die Klappe öffnet sich einfach nur, wenn das Herz kontrahiert. Und bei mir sind diese Klappe öffnet nicht so dreiseglig, sondern nur, das sind zwei zusammengewachsen und die öffnet dann so unsauber quasi und schließt da nicht richtig. Und dadurch entsteht immer so ein bisschen Rückstrom von sauerstoffreichem Blut, was eigentlich zu den Muskeln soll, in den Körper raus. Das fließt dann wieder ein bisschen zurück ins Herz rein. Und da entsteht so eine Verwirbelung. Das ist sozusagen auch ein bisschen eigentlich eine Leistungseinbuße. Die habe ich aber eigentlich immer ja ganz gut kompensieren können. Und das Problem ist eben jetzt gewesen, dass sich im Laufe der Zeit die vergrößert hat. Also die Insuffizienz wurde stärker, die war am Anfang leichtgradig, dann mittelgradig und hat sich sozusagen entwickelt. Und das größere Problem ist aber dabei nicht diese Insuffizienz, weil da passiert an sich nicht viel, außer dass da eben so eine Verwirbelung ist, sondern das Herzgefäß, sozusagen die Aorta, also die große Körperarterie, die hat nur einen begrenzten Durchmesser und da wird jetzt nicht neues Material verbaut, wenn die sich ausweitet, sondern das Material, was da ist, wird dünner. Also wie so ein Ballon, sage ich mal, den man aufpustet, der wird ja auch immer dünner und wenn man jetzt zu viel aufpustet, dann reißt er halt. Und da ist auch der kritische Faktor, der bei mir eben erst vor allem letztes Jahr entdeckt wurde, dass die vom Durchmesser her schon so groß ist, dass es eigentlich schon krankhaft ist und dass die Wand relativ dünn geworden ist. Und wenn jetzt der Blutdruck zu hoch wird, also wenn ich jetzt einen hohen Puls bekomme und sehr intensiv Sport mache, was ja definitiv der Fall ist im Triathlon, dann kann es eben sein, dass durch den hohen Druck diese Wand, die Aorta, dem Druck nicht mehr standhält. Und wenn dann die Aorta einreißt, dann hat man sozusagen ein riesiges Problem, weil man sehr schnell innerlich verblutet und ja, auch die Todesgefahr da nicht gering ist. Genau, und das war eigentlich jetzt auch für mich so dann die Aussage letztendlich, wo ich mir dachte, da habe ich eigentlich gar keinen Entscheidungsspielraum. Sobald es halt auch nur ein geringes Risiko ist, dass das passieren kann, wäre das ja grob fahrlässig, wenn ich mich bewusst für Leistungssport entscheiden würde. Weil so einen Riss da eben in der Aorta zum Tod führen kann. Genau, ich hoffe, es hat man halbwegs verstanden. Aber das ist der Stand.
Ja, und jetzt sagst du, 2013 wurde es erstmal diagnostiziert, aber jetzt ist 2024. In den 11 Jahren, da warst du jetzt ja auch nicht gerade unerfolgreich so. Ich meine, du warst einmal im Jahr dann zur Kontrolle, oder wie wurde das quasi da kontrolliert, und hast du selber, oder hast du es selber überhaupt mal gespürt im Training oder sowas? Oder ja, wie war quasi jetzt der Weg von da bis jetzt, wo es jetzt nicht mehr geht?
Genau, also die ersten Schritte waren dann, dass ich ins Deutsche Herzzentrum in München gegangen bin. Dort ja auch sehr fähige Ärzte und die haben mich erstmal ins MRT geschickt. Und das war dann eigentlich auch so die jährliche, beziehungsweise alle 2 Jahre hatte ich ein MRT, jährliche Routine. Ultraschall, Ausbelastung, Ruhe-EKG, Belastungs-EKG. Dabei wurde immer beobachtet, wie verhält sich das Ganze. Und man hat halt eben immer gesehen, unter Belastung verändert sich gar nichts. Also das ist komplett funktionstüchtig. Ich bin da nicht gefährdet. Der Rückstrom wird nicht größer, der Rückfluss, sondern es ökonomisiert sich eher. Also wenn ich Sport mache, dann wird die geringer. Und also die Insuffizienz. Und alle 2 Jahre war ich im MRT. Also haben die dann mir Atemkommandos gegeben, dass das Herz auch ein bisschen Stress bekommen hat. Also ich habe dann die Luft anhalten müssen und durfte dann mal nicht atmen, damit die das auch genau ausmessen können. Und da, ja, hat sich dann eben über die Jahre hinweg so eine Verschlechterung abgezeichnet. Und da war dann schon die Tendenz so, okay, wenn es sich jetzt noch weiter verschlechtert, dann wird es irgendwann kritisch. Und das war eben, ja, vor ein, 2 Jahren ist noch nicht so absehbar, dass es so schnell dann der Fall sein wird.
Ja.
War diese eventuelle Endlichkeit, die ja immer so ein bisschen im Raum stand, manchmal konkreter, manchmal nicht konkreter, phasenweise auch vielleicht nochmal ein doppelter Antrieb, wenn wir jetzt mal das Jahr 2023 nehmen, was dein erfolgreichstes Jahr war, nochmal ein doppelter Antrieb, weil du wusstest, boah, ich habe vielleicht nicht mehr so viel Zeit, ich muss gucken, dass ich so früh wie möglich meinen Frieden mit meiner Karriere schließe, um irgendwie einen Erfolg auf die Habenseite bekommen, damit ich damit fein bin.
Ja, ich würde schon sagen, dass gerade 2023 das schon so auf jeden Fall war, dass ich immerhin mit der Einstellung rangegangen bin an jedes Training. In der Vorbereitung vielleicht gar nicht so. Da war es eigentlich relativ so Daily Business, aber vor allem eben auf die Rennen zu, wenn man sich so mental darauf einstellen muss, dass es jetzt richtig wehtut und dass es um richtig was geht, dass ich da so einen richtig guten State of Mind, sag ich mal, gefunden habe, wo ich mich perfekt konzentrieren konnte, aber auch motiviert war, mich richtig auszubelasten und wusste, dass es um richtig viel geht, aber gleichzeitig auch eigentlich um nicht so viel. Also ich dachte mir immer, ey, ich mache hier nur Sport. Das ist ein unglaubliches Privileg, dass ich hier starten darf. Ich darf aber andererseits, habe ich das ganze Jahr darauf hin trainiert und auch mein ganzes Leben lang gefühlt. Und wie du eben sagst, es ist endlich. Also ich werde das nicht machen bis ich 40 bin. Da habe ich halt schon noch mit ein paar Jahren gerechnet, aber trotzdem war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass es auch zu Ende sein könnte. Und das hat mich jetzt gerade letztes Jahr eigentlich schon, war das eher befreiend als bedrückend. Also eben bis zu diesem Ziel dann letztes Jahr WM hat mich das enorm gepusht und ich war eigentlich dann wie in so einem Rausch in den Rennen, dass ich immer wusste, okay, ich stehe hier, darf mir gleich in die Fresse hauen, es kann nichts passieren. Es ist quasi komplette Ausbelastung und Kampf gegen andere Jungs auf neutralem Boden unter kontrollierten Umständen. Wo kriegt man das schon, sowas? Und ja, es hat enorm gut funktioniert und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war eine, wenn ich jetzt zurückblicke, eine enorm intensive Zeit auch.
Wenn du jetzt auf deine kurze Karriere zurückblickst, was ist das, wo du sagst, das bleibt übrig davon?
Ja, wie du sagst, irgendwie war es eine kurze Karriere. Andererseits, wenn ich so wirklich detailliert reingehe, habe ich auch enorm viel erlebt in der Zeit. Also es ist einmal die Zeit, wo ich angefangen habe mit dem Sport, wo alles so neu war. Dann, wo ich nach Nürnberg gegangen bin, also so Sportinternat, die ersten Lehrgänge, das erste Mal so mit anderen Jungs und Mädels und unter einem richtigen Trainer trainiert. Dann auch wirklich richtig Leistungssport mit vielem harten Training, aber auch vielen Rückschlägen vor allem. Und dann eben gerade so ab 2019 eigentlich auch mal so Erfolge öffentlich ein bisschen wahrgenommen zu werden. Aber auch, ja, trotzdem immer wieder mit Rückschlägen umzugehen. Also, wenn ich jetzt so mich für mich persönlich, was ich mitnehme, ist es eben vor allem eigentlich so eine Gelassenheit, mit so Sachen, ja, eben wie dem Herzen oder wie irgendwelchen Unfällen oder Rückschlägen umzugehen, auch irgendwelchen Niederlagen in Rennen. Ich glaube, da lernt man enorm viel durch den Sport. Und ja, ich weiß immer nicht, ob man so ein bisschen abstumpft. Also ich glaube, das ist auch die Gefahr, dass mich so meine zweite oder dritte Verletzung hat mich noch viel mehr mitgenommen als meine fünfte oder sechste. Kann auch sein, dass man einfach ein bisschen abstumpft, aber andererseits hat man dann auch so Mechanismen, dass man eben mit diesen Niederlagen viel besser umgeht und halt auch, ja, ich habe es auch immer geschafft, mir irgendwie diese Lust dran zu bewahren, dass man wieder zurückkommt und das wieder machen kann und natürlich auch aus seinen Fehlern lernt, wenn man irgendwelche Fehler gemacht hat. Aber ja, also gerade so persönlich nehme ich schon enorm viel mit aus der Zeit.
Kurze Werbung.
Woop ist auch in dieser Folge mit on board. Danke für den Support. WHOOP. Das ist Woop und in meinem Fall ist es einfach ein kleines schwarzes Armband, das so ein bisschen der Aufpasser auf meinen Körper ist, damit ich auch wirklich genug Schlaf habe, damit ich ausreichend erholt bin fürs Training und damit ich einfach immer weiß, wie ist so die Lage? Ich check in der Früh zum Beispiel immer den Ruhepuls, meine Herzfrequenzvariabilität und es gibt einen Gesundheitsmonitor. Das sind fünf Parameter, die dir sagen, ob gesundheitlich alles in Ordnung ist. Da geht es um Hauttemperatur und ein paar andere Sachen. Und das ist auch so ein bisschen so ein kleiner Frühindikator, dass wenn da was im Ungleichgewicht ist, ist es vielleicht mal besser, wirklich mal rauszunehmen, einen Tag mal ruhig zu machen, um dann vielleicht einfach nicht krank zu werden. Und das wollen wir doch am Ende des Tages alle. Und ein Feature bei Woop, das ich aktuell noch wirklich ganz stark nutze, dass ich mit der ganzen glutenfreien Sache so ein bisschen gewichtsmäßig auch zu kämpfen habe, weil ich, ja, ich habe noch so ein bisschen was abgenommen und das ist einfach nicht gut und das möchte ich nicht. Woop sagt mir, wie viel Kalorien ich an Tagen verbrauche. Das variiert durch Trainingsintensität und so einfach stark. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich gucke mal ganz schnell rein, hier Kalorien. Gibt es Tage, da verbrauche ich 3.500 Kalorien und dann gibt es wieder Tage, da verbrauche ich 1.500 Kalorien. Und da schaue ich im Moment ein bisschen mehr drauf, um auch wirklich dann genug zu essen mit glutenfreien Sachen. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber da hilft mir Woop auch so ein bisschen gegenzusteuern, damit ich immer wirklich genug in mich reinbekomme. Und alles in allem, Woop trage ich seit weit über einem Jahr und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Und auch falls die Beziehung hier mit Woop irgendwann mal zu Ende gehen sollte, zwischen dem Podcast und Woop, Woop wird mich definitiv weiter begleiten, weil ich habe für mich einen ganz, ganz tollen Weg gefunden, wie ich es im Alltag benutze, wie ich immer wieder mal auch ganz stark drauf höre und ich weiß, okay, es ist mal langsamer zu machen und man kriegt vor allem auch ein sehr gutes Körpergefühl. Und da ist Woop auch wirklich eine ganz, ganz tolle Sache für die eigene Gesundheit auch und fürs eigene Wohlbefinden. Und wenn dich das jetzt interessiert, dann guck mal rein in die Welt von Woop und bei join.woop.com/BuddyTalk gibt es einen Monat auf unseren Nacken. Und würde ich sagen, ist eine gute Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren. Jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß.
Werbung Ende.
Ich weiß nicht, ob man die Frage versteht, aber hast du noch das Gefühl oder das Bedürfnis, du musst noch irgendwie Frieden schließen mit deiner Karriere?
Ja, tatsächlich schon. Also, mir schwebt auch schon so ein bisschen was vor. Das muss ich aber erst mit den Ärzten noch abklären. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es so ein bisschen unfinished Business noch habe mit dem Wettkampf an sich, wo ich tatsächlich inzwischen sehr gelassen darauf zurückblicke, ist so, was Erfolge angeht und Siege oder irgendwelche Platzierungen. Also da habe ich eigentlich überhaupt kein Bedürfnis, mich noch irgendwie daran zu testen oder dem, da weine ich auch nichts hinterher. Klar, es wäre unglaublich cool gewesen. Es war ja auch immer ein Traum, Teil von Olympia zu sein oder da eine Medaille zu gewinnen sogar. Am Wochenende haben Henry und ich so uns angeguckt, kurz bei der Selfish Night, wo nochmal so Rückblick war. Und Henry meinte nur so zu mir, so, Alter Simon, das wäre unsere Goldmedaille gewesen. Die Staffel. Und ich dachte mir auch so, ja, wenn, dann wäre es da, das wäre es gewesen. So. Also gefühlt hätte er von den Jungs da ja von uns jeder starten können. Aber da denke ich mir überhaupt nicht so, Mann, da habe ich sowas verpasst. Das ist so unfair oder irgendwas. Sondern da bin ich eigentlich eher dankbar, was ich erreichen konnte in der kurzen Zeit. Und da hatte ich ja früher schon, also kennt Mika wahrscheinlich auch das Gefühl, man hat ja schon noch immer ein bisschen das Gefühl, dass man jemand was beweisen muss. Also, dass man so nach außen hin allen zeigt, so, ey, ich bin Triathlon-Profi so und ich kann auch Rennen gewinnen. Ich bin da nicht einfach nur, weil es mir Bock macht und weil das halt ein geiler Lifestyle ist und sondern es bringt auch richtig was, wenn man jetzt hier mich supportet oder keine Ahnung was, mich verfolgt. Ich mache das nicht nur für mich, sondern ich ja, habe die Berechtigung quasi dazu, Profi zu sein. Und das Gefühl habe ich, dass ich das irgendwie für mich persönlich so erreichen konnte. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da noch viel mehr erreichen hätte können in der kurzen Zeit. Aber ja,
Du hast
zum
gesagt,
Wettkampf.
mit dem Wettkampf hast du noch nicht Frieden geschlossen. Erklär mir
Ja,
das. Wenn du sagst, du
das.
hast mit dem sich messen und Erfolgen hast du Frieden geschlossen und damit bist du fein, aber mit dem Wettkampf nicht. Kannst du das erklären?
Also, ich muss vielleicht umformulieren von Wettkampf auf Triathlon-Event, weil ich ja dieses Jahr bin ich nur, also ich bin nach Abu Dhabi angereist zum WTS. Das ist ausgefallen wegen Sturm in der Wüste. Dann bin ich zur Super League nach London. Das waren diese Arena Games, also Indoor. War jetzt auch kein richtiger Triathlon. Das war zwar brutal hart und da war die Ausbelastungsseite auf jeden Fall gegeben. Aber es war jetzt auch nicht so ein richtig cooles Event hier irgendwie in Deutschland wie die Jahre davor, so Hamburg oder Bundesliga auch in Nürnberg oder so. Oder auch die European Championships in München. Das ist halt so, wo Massen an Zuschauern sind und das ist halt ein ganz anderes Feeling. Ja, und dann bin ich ja nach Japan geflogen zum nächsten WTS und wurde dort in die Bande gefahren und hatte danach direkt dann zwei OPs und bin eigentlich das ganze, den ganzen Sommer ausgenockt gewesen. Ja, und wenn ich jetzt so überlege, das soll mein letztes Triathlon, mein letzter Triathlon-Wettkampf gewesen sein, dann denke ich mir schon so ein bisschen, oh, das ist schon räudig. Also, es ist einfach so, ich würde gern eigentlich bewusst wo an den Start gehen und ich will mich da gar auf keinen Fall ausbelasten. Ich würde mich auch, so wie ich mich kenne, würde ich das auch schaffen, dass ich da komplett in meinen Zonen mich bewege, in meinem Rahmen. Aber ich würde gerne irgendwo bewusst an den Start gehen und mir denken, so, boah, das Rennen genieße ich jetzt richtig. Das ist ja, mein letztes Erlebnis so mit der Fitness auf der Bühne. Ja, und dann irgendwie schön ins Ziel laufen und mir denken, so nochmal einen richtig geilen Tag erlebt zu haben.
Also es geht
Aber
um der erste und der letzte Eindruck bleibt ja immer. Und dass der letzte Eindruck nicht die Bande in Tokio ist.
genau.
ah, da gibt es ja praktisch gar keine Option noch hier in Deutschland eigentlich.
Ja, also ich glaube, also wir sprechen das jetzt nicht weiter an, aber ich glaube, jeder hat genau eine einzige Sache im Kopf.
Ja, ich muss mal mit Felix schreiben.
Ja.
Nee, erstmal muss ich mit den Ärzten schreiben.
Wer ist Felix? Felix ist dein Arzt, ne?
Ein
Felix ist
gewisser
dein
Felix
Arzt.
W. Nee, ich glaube grundsätzlich kann man, also die Idee ist mir eigentlich direkt gekommen, als ich aus der Tür raus bin im IRT, weil die Ärzte gesagt haben, grundsätzlich ist das Volumen kein Problem. Also ich kann so lang und locker kann ich so lang machen, wie ich will. Es geht halt wirklich nur um den Blutdruck und um den, ja, Puls. Korreliert ja schon so ein bisschen. Ja, und als Triathlet ist man überhaupt ein richtiger Triathlet, wenn man mal keine Langdistanz gemacht hat, so? Also, weiß ich nicht.
Da ist es doch.
Aber da musst du noch ein bisschen mehr abstumpfen, dass du so am Solarer Berg oder so, dass dann da der Puls doch nicht hochgeht.
Ja.
Du musst einfach hochschieben.
Ja, genau. So richtig, richtig groß, fetter Zahnkranz hinten drauf. So, Mountainbike-Übersetzung, dann kurbel ich da hoch. Nee,
Ja.
so, also das ist ja das Positive, sag ich mal, dass ich so fit bin, dass ich noch mit sehr geringem Puls sehr gut vorankomme. Also jetzt so im G1-Training alles Richtung 300 Watt oder so und ist bei mir so 130er Puls, 135, beim Laufen so Richtung 430, 420. Also es macht ja immer noch voll Bock und da würde ich mich schon irgendwie sehen, wenn es abgeklärt ist und abgesegnet ist.
Ja,
Aber hast du jetzt,
würde ich dich ehrlich gesagt auch sehen.
ja, aber hast du jetzt so eine Puls-Max-Grenze von den Ärzten bekommen? Weil du sagst, es ist auch vieles mit Blutdruck, aber ich meine, Blutdruck kannst du jetzt ja schwer während der Einheit ständig messen.
Ja, wir haben mal
Wie ist
so,
das vor dem täglichen
ja,
Training?
wir haben mal so in die KLD reingeguckt, die Leistungsdiagnostiken, die ich gemacht habe über mein Leben hinweg, was ja schon ein paar sind, und haben daran dann so den Blutdruck am Puls so ein bisschen gemessen, was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, ist beim Laufen, weil da habe ich nie einen gehabt. Da orientiere ich mich dann jetzt eher am Puls von dem Radfahrwerten aus. Da würde ich aber dann auch eben noch, ja, demnächst mal, ich denke mal Richtung Januar, nochmal eine Untersuchung machen lassen. Und bei mir hat man so gesehen, ich bin ungefähr bei 220, 230 Watt, bin ich so bei einem Blutdruck, der super vertretbar ist. Und in der Spitze her war es so bei 280 Watt ungefähr, wo ich dann so einen 180er Blutdruck hatte. Das sollte ich mal so als Limit nehmen. Genau, und daran orientiere ich mich jetzt auch. Die haben auch ganz klar gesagt, wenn ich jetzt mal hier über eine kleine Kuppe muss ich jetzt nicht genau schauen, dass ich auf keinen Fall einmal da 300 Watt vorne stehen habe, sonst falle ich tot um. Das ist ja auch in der Realität, das ist ein bisschen fern von der Realität. Ich habe ja jetzt mich wirklich auch noch 3 Jahre lang voll ausbelastet, ohne dass zum Glück was passiert ist, aber ich muss jetzt keine Angst haben, wie gesagt, dass ich da immer nur auf die Uhr gucke während dem Sport oder immer nur auf den Puls. Und ich meine, du weißt ja selber, man hat so ein gutes Körpergefühl, dass also ich glaube, ich könnte ja auch jederzeit den Puls sagen auf 4, 5 Schläge genau, den ich gerade habe. Von dem her bin ich da halbwegs auf der sicheren Seite.
Wie ist das jetzt mal eher? Ja, schon eher langfristig gesehen. Ja, ich meine, du sagst, du willst jetzt ja immer noch weiter Sport machen und so. Können sich so eine Werte jetzt noch anpassen? Also, dass du jetzt quasi in 10 Jahren dann nur noch bis 160er Blutdruck oder sowas machen kannst und dann, dass sowas immer weniger werden könnte? Haben die da irgendwas zu gesagt?
Das wird sich jetzt so ein bisschen zeigen. Also so konkret dazu haben sie jetzt ist nichts gesagt. Meine nächste Untersuchung ist im Frühjahr. Also ich muss das schon engmaschig kontrolliert lassen, weil es natürlich schon auch sein kann, dass ich mal eine Operation brauche. Also dass ich dann eine künstliche Klappe eingesetzt bekomme und so eine Art Rohr um die Aorta rum, dass die sich nicht weiter ausdehnen kann. Ist inzwischen auch ja keine super gefährliche OP mehr, also alles standardmäßig, aber trotzdem natürlich ein großer Eingriff. Und ja, von dem her bin ich da einfach auch wieder ein bisschen darauf angewiesen, dass es ja, wie es sich entwickelt. Ich bin auch gespannt, wie jetzt das Herz sich so verändert, wenn ich halt nicht mehr diese Intensitäten mache und auch nicht mehr so viel vom Umfang trainiere. Da bin ich auch gespannt, wie das sich dann darauf auswirkt. Aber grundsätzlich, ja, kann ich jetzt nie sagen, so, das ist der Zustand, der ist immer für immer so, sondern es wird immer ein bisschen davon abhängig sein, wie es sich dann weiterentwickelt.
Und mal aufs alltägliche Leben. Es gibt ja auch noch Dinge im Sport außerhalb des Triathlons und des Radsports. Kannst du dann so, das Erste, was ich im Kopf hatte, war jetzt irgendwie mal Badminton spielen oder Tennis spielen oder sowas, was ja so pulsmäßig schon mal irgendwie intensiv sein kann. Geht sowas dann überhaupt oder ist sowas komplett gestrichen?
Ja, auf jeden Fall. Also geht schon auch, würde ich sagen, aber halt sicher nicht mit dem Ehrgeiz, mit dem ich das davor betrieben hätte. Also ich glaube, letztes Jahr habe ich mal Squash gespielt und da mit einem Kumpel gespielt, der früher auch Tennis ganz gut war. In der Intensität kann ich das sicher nicht mehr machen. Also das ist schon eine Einschränkung. Tendenziell ist schon Ausdauersport besser. Also da ist der Ausdauersport ja wirklich sehr gut einstellbar, wie schnell man was macht, wie hart und wie anstrengend. Aber so hochintensive Sportarten, die sind leider nichts mehr für mich.
Kannst du schon festmachen, was dir an der ganzen Sache am meisten fehlen wird in Zukunft? Was du in 5 Jahren am meisten vermissen wirst?
Ja, ich denke schon die Ausbelastung. Also einfach so dieses sich richtig spüren im Training und richtig tief gehen und sich auch mal wehtun und da dagegen halten, das auszuhalten, das habe ich schon sehr gern gemacht, auch in meiner aktiven Karriere. Also ich war auch immer, also ich würde sagen, ich habe eher nicht zu locker trainiert. Da war ich nicht davor gefährdet. oder ich war auch mal gern dazu geneigt, mal den letzten vielleicht nochmal, wenn jemand Bock hat, ein bisschen auszubetteln, die letzte Wiederholung. Aber ja, das wird mir, glaube ich, schon fehlen, dass ich dann mal, ja, so nicht einfach mehr sch schnell laufen kann oder schnell Radfahren kann, einen Berg hoch oder so, sondern dass ich da halt wirklich immer drauf gucken muss und darauf achten muss, dass es nicht zu intensiv wird.
Was kommt jetzt?
What's next?
What's
Walter de
next?
Bottas-Style. Ja, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Also, das nächste Jahr ist erstmal soweit gesichert, sage ich mal. Die DTU unterstützt mich weiter. Also, ich bin noch auf den Lehrgängen, helfe da vielleicht ein bisschen mehr als Betreuer dann mit und trainiere nicht jede Einheit mit, sondern mache vielleicht noch zweimal am Tag bei den Grundlageneinheiten mit. Und unterstütze ansonsten ein bisschen in Betreuer- und Trainerfunktion. Also einerseits wahrscheinlich bei den Wettkämpfen, andererseits eben auch bei den Trainingslagern. Ich habe auch schon gesagt, wenn Mika mal einen Supporter bei T100 braucht, bin ich auch am Start. Für sowas habe ich jetzt auf jeden Fall Zeit. Und zum Glück haben ja auch ein paar Partner und Sponsoren gesagt, dass sie mich erstmal noch ein bisschen weiter unterstützen. Zum Beispiel Suzuki ist weiterhin an meiner Seite. Da habe ich ja dieses Jahr eh schon ein bisschen mehr so Content vor der Kamera auch gemacht. Und Triathlon ist halt ein erklärbedürftiger Sport, deswegen würden die das gerne noch ein bisschen ausbauen. Aber ja, also langfristig, was so wirklich mein Job mal wird, das kann ich jetzt gerade noch nicht so richtig sagen. Aktuell ist mal so, visiere ich mal so den Oktober, November an, dass ich mich da bis dahin entschieden habe, ob ich dann ein Studium anfange oder eine Ausbildung oder so. Ich bin jetzt auch nicht so eingestellt, dass ich sage, es kommt absolut nur der und der Studiengang in Frage, sondern ich will ein bisschen gucken, was mich wirklich interessiert, wo ich mich sehe. Und ja, der Triathlon wird weiterhin auf jeden Fall ein großer Bestandteil sein oder der Sport generell. Also ja, ich meine, ich bin, Donnerstag war der Arzttermin damals und Freitag früh war ich wieder im Schwimmtraining und bin ins Wasser gesprungen.
Ja, das ist halt, also einmal habe ich halt auch schon zu Simon direkt so gesagt, in so einem Moment zahlt sich halt aus, wenn man einfach während der aktiven Zeit eigentlich immer halt offen ist, so auch jetzt bei Social Media halt was macht und in der Szene halt sich so ein bisschen connected und da einfach, ja, ich meine, man merkt ja schnell, ob jemand jetzt ein offener, ja, netter Typ ist, der was auf dem Schirm hat oder halt nicht. Und die Szene ist so klein, da bin ich mir ziemlich sicher, dass da Leute oder dass da, wenn das dann für dich halt in Frage kommt, dass sich dann halt auch Möglichkeiten ergeben würden. Und ja, von daher ist jetzt natürlich auch eine coole Situation, dass jetzt quasi finanziell jetzt, dass du da so ein Jahr quasi Orientierungszeit halt haben kannst. Aber ich kann halt auch voll nachvollziehen, was du sagst, so mit diesem, da hatten wir ja schon drüber gesprochen, mit diesem, man hat jetzt nicht so einen Studiengang oder so, was einen jetzt so interessiert, weil wenn du halt in dieser Bubble drin bist und Simon ist halt auch so vom Typ, halt auch alles optimieren und so ein Zeug. Da denkst du halt 24/7 wirklich halt an das Optimieren und ans Training und so. Und klar hat man auch noch Sachen außerhalb vom Sport, die man so ein bisschen verfolgt oder so. Aber halt richtig ein Studium ist halt so weit weg von dem, was man halt jeden
Ja.
Tag macht. Und von daher kann ich das halt voll nachvollziehen, dass du jetzt also sagst, so ich brenne jetzt nicht für diesen einen Studiengang und habe jetzt nicht dieses eine Thema, wo ich jetzt so voll direkt mich so reinstürzen will, sondern es ist halt einfach ein riesen Cut so. Und daher glaube ich, ist halt echt richtig gut, dass du jetzt halt nochmal so ein Jahr Übergangsphase hast.
Ja, auf jeden Fall. Also, das auch, da bin ich auch echt sehr dankbar. Aber wie du sagst, man merkt, es zahlt sich aus, wenn man während der Karriere offen ist und auch nicht nur, sag ich mal, sein Training im Fokus hat. Natürlich bringt es einen weiter, wenn man sehr akribisch trainiert. Aber ich glaube, ob man jetzt 5 Stunden am Tag auf der Couch chillt oder 3 Stunden und 2 Stunden lang vielleicht noch den Laptop auf dem Schoß hat oder, keine Ahnung, mal jemand anruft und telefoniert oder ein bisschen was macht, was einem halt außerhalb des Sports weiterbringt, das muss halt jeder für sich selber wissen. Wie du sagst, ich war am Ende, wollte ich auch immer maximale Regenerationszeit, aber ich habe gemerkt, wenn ich mich nur so auf mich fokussiert habe und irgendwie alles andere rum ausgeblendet habe, dann war ich jetzt nicht wirklich glücklicher, sondern habe irgendwie eher das Gefühl gehabt, dass ich so ein Ego-Trip war und gar nichts von der Welt mitbekomme. Von dem her, ja, mal schauen, was sich so außenrum auftut. Und bin offen.
Hast du so ein bisschen so einen Druck oder bist du so ein bisschen in Eile innerlich, dass du sagst, boah, ich muss jetzt aber gucken, irgendwie weiterzukommen? Und ich habe jetzt auch quasi durch meine Karriere auf dem zweiten Karriereweg, was Studium und Co. betrifft, ja irgendwie jetzt auch 6 Jahre quasi wenig im Verhältnis gemacht zu anderen Gleichaltrigen, die jetzt vielleicht im Masterstudiengang sind. Hast du da so ein bisschen Selbstdruck, weil ich denke mal von außen nicht, dass du sagen musst, boah, ja, ich muss jetzt aber schnell, weil ja, man ist ja diesen Drang nach Fortschritt und Entwicklung, bist du ja gewohnt, so tagtäglich. Oder kannst du jetzt auch mal sagen, komm, ich hänge jetzt mal ein Jahr, lass mal
Ja,
hier Ruhe
ich finde,
einkehren oder
es
mal
ist
gucken.
eine gute Frage. Ich habe auf jeden Fall diesen Drang, irgendwas zu machen. Also letztens hat Michelle mich gefragt, wo wir im Sommer in Urlaub hinfahren wollen. Und das hat mich so abgeschreckt, jetzt Urlaub
Aber
zu planen, weil ich mir
da
denke,
gibt es jetzt ganz neue Möglichkeiten, Simon.
ja, klar, da gibt es einerseits neue
Die Frau,
Möglichkeiten, aber
die.
andererseits denke ich mir, Alter, ich kann doch jetzt keinen Urlaub planen. Ich hänge seit früher, seitdem ich die Verletzung hatte, hänge ich nur rum und bin unproduktiv. Selbst wenn ich jetzt trainiere, lastet mich das zwar so ein bisschen aus, aber ich kreiere damit ja keinen Mehrwert für mich. Also es ist schön und gut, wenn ich mich bewege und mich trainiere und mich fit halte, aber ich habe kein Ziel, wo ich dann besser bin bei einem Wettkampf, weil ich jetzt trainiere. So, ich komme nicht weiter, sondern es ist irgendwie nur so Status quo erhalten. Und ich, zum Beispiel, kann ich auch zurzeit überhaupt nicht ausschlafen oder da halt irgendwie so chillen, sondern ich denke mir immer, ja, okay, da morgen könnte ich noch das und das machen, könnte ich noch dem und dem schreiben. Und ja, ich habe jetzt nicht so den Druck, also das, was du gemeint hast, ich fühle mich jetzt nicht, als hätte ich irgendwie 2, 5, 6 Jahre nichts gemacht. Ich glaube, in der Zeit, das hat man auch ganz viel anderes gelernt, klar nicht akademisch, aber es hat einen trotzdem voll weitergebracht im Leben generell. Aber ich will trotzdem, ja, merke ich so, dass ich ein bisschen rastlos bin, dass ich was haben will, wo was mich auslastet und wo es langfristig hingeht. Aber es ist eher so im positiven Sinn. Also es ist nicht im negativen Stress Sinn, sondern schon eher so ein bisschen begierig drauf, was Neues anzufangen. Und das hatte ich zum Beispiel während dem Sport überhaupt nicht. Da dachte ich immer so, Alter, lieber fuchse ich mich voll in den Sport rein und finde da alles und optimiere da alles. Und da hatte ich nebenbei eher dann auch Lust, mich parallel noch zu informieren über den Sport oder was sonst so in anderen Sportarten abgeht. Aber jetzt gerade interessiert mich das eher gar nicht so. Und ich versuche eher so viel möglich in anderen Bereichen mitzubekommen.
Glaubst du, es gibt beruflich überhaupt irgendwas, was dich wieder so glücklich auslasten kann wie der Sport? Oder braucht es da noch irgendein anderes Hobby, irgendwas anderes dazu? Meinst du, gibt es da was?
Boah, ich glaube, es ist ganz schwierig, sowas zu finden. Das war am Wochenende auch, glaube ich, hat das Daniela Rief ganz gut gesagt bei der Selfish Night. Sie hat irgendwie mal mit Frodo geredet und Frodo meinte, er vermisst diesen Moment, wo er ins Wasser springt beim Start, beim Wettkampf und er irgendwie unter Wasser ist. Und er weiß gleich so, also einerseits ist es maximale Anspannung und Stresssituation, naja, scheiße, gleich geht's aufs Maul. Aber andererseits hast du auch die Möglichkeit, halt jetzt richtig zu performen, dein Potenzial quasi voll auszuschöpfen und dich halt vielleicht sogar selbst zu überraschen und dich da so richtig zu verwirklichen, sozusagen in den nächsten Rennstunden, was weiß ich. Und da meint sie, Daniela rief nur so, dass sie glaubt, dass es sehr, sehr schwierig ist, sowas im Berufsalltag zu finden. Und das dachte ich mir auch, also wirklich diesen Emotionscocktail, den irgendwo so eins zu eins zu finden. Ich glaube, das ist super schwer, aber ich glaube, das brauche ich auch gar nicht mehr so. Also hört sich jetzt vielleicht so ja, ich bin 24 und jetzt nicht alt und weise oder so. Aber ich glaube, so dieses Rennadrenalin, so, das ist jetzt gar nicht das, was ich am meisten vermissen werde. Also ich glaube, man braucht schon was, was einen auslastet, wo man be begeistert ist dafür. Aber so
Ich meine, man muss ja, also man kennt es
diesen
ja
Kick
selbst,
an
du
sich,
musst ja im Alltag auch irgendwie, also du musst ja erträglich bleiben.
ja,
Das ist
genau.
also
Also.
das, daraufhin wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Ich meine, du kommst von 30 Stunden Sport die Woche und das gibt dem Körper ja was, womit er einfach tagtäglich ausgelastet ist, zufrieden ist, wo du ausgeglichen bist, auch was deine Launen und deine mentale Gesundheit und sowas betrifft. Und irgendwas braucht's ja, um in die Richtung so ein bisschen was anzufüttern. Weil sonst wird
Ja,
man
auf
ja
jeden Fall.
man wird ja unerträglich.
Also ich werde weiterhin wahrscheinlich, auch wenn ich einen normalen Job habe, mindestens mich dann einmal versuchen am Tag zu bewegen. Ist jetzt wahrscheinlich leicht gesagt aus der Brille, dass ich noch keinen Vollzeitjob gemacht habe. Aber
Kannst du mal mit Nils sprechen?
ja, ich würde sagen,
Also Nils Radumfänge sind beeindruckend. Er dreht richtig am Horn.
ich glaube, ich bin jetzt kein Mika, der sich denkt, boah, je länger aufs Rad, desto geiler. Also ich finde, mal so bei 3, 4 Stunden, dann reicht es mir auch mal. Ich bin auch happy mit 2 Stunden Rad, so ungefähr.
Simon, du könntest mal mit mir Ötztaler fahren. Ich habe da noch Rechnungen. Ich
Ja.
habe da, hab da noch Sachen zu tun. Ich habe da noch
Ja.
Rechnungen offen. Und ich meine, mit meinem Elefantengewicht Ötztaler mitfahren, das geht auch mit deinem Ruhepuls.
Ja, können wir machen.
Jederzeit.
Aber ja, also ich glaube, was ich jetzt schon merke, ich brauche keine dreimal am Tag mehr Sport. Zweimal reicht völlig aktuell. Und wenn es mal eine lange Einheit ist, dann bin ich auch irgendwie gut drauf. Also so Richtung, was heißt lang? So 2, 3 Stunden finde ich schon, also 3 Stunden zu der Jahreszeit finde ich schon relativ lang jetzt. Montag war ich zum Beispiel, wie gesagt, diese 22 Kilometer laufen. Da war ich dann schon eigentlich gut ausgelastet für den Tag. Auch wenn die eine am Montag ziemlich, ziemlich zügig war, weil da hatte ich die Bouncy dabei und die hat übelst gezogen. Das war dann am Ende gar nicht so lang. Aber ja, also ich glaube, diesen Kick wirklich wie im Triathlon zu finden, das ist sehr schwer. Also es gibt ja einen Grund, warum Leute Triathlon machen. Aber ich glaube, dass man irgendwas findet, was einen erfüllt und auslastet, das ist schon möglich. Und da wieder zurückzukommen.
Ja, ich komm auf dein Ötztaler Angebot zurück.
Ja, da müssen wir noch bei Canyon anklopfen, da brauche ich ja noch eine andere Übersetzung. Aktuell fahre ich noch mit dem 28er hinten, ne? Da brauche ich dann auf jeden Fall über 30, denke ich mal.
Also
Also
weiß weiß ich
ja.
jetzt nicht, aber mit 28 wird es schwierig. Also je
Ja.
nachdem, was du vorne fährst, aber wird knapp.
Ja, ich
Also
habe auch
zumindest wird
überlegt,
knapp mit deinem Puls dann.
noch ein Gravelbike zu holen.
Ja, Simon, das ist es. Das ist
Ja,
es.
das ist
Das
es,
ist
ja.
es.
Ja.
Da kann Mika auch ein Lied von singen.
Ja.
Also vor allem jetzt brauchst du ein Gravelbike. Also auch jetzt in der kalten Jahreszeit einfach mal so 2, 3 Stunden durch die Gegend eiern, auch mal stehen bleiben. Und also dafür, für die Art von Sport, die du jetzt machst in Zukunft, da ist ein Gravelrad, das ist das Fahrrad.
Ja. Michelle hat da jetzt auch tatsächlich vorgelegt. Die hat sich so ein richtig geiles von 3T, die haben so einen neuen Rahmen rausgebracht, von unserem Radladen hier aufbauen lassen. Das ist schon. Da bin ich jetzt im Hintertreffen, was Materialtechnisches angeht.
Ja, dann los. Dann los.
Ja.
Muss man in Koblenz anrufen.
Ja, habe ich schon tatsächlich. Ja, wir sind in Verhandlungen.
Gibt es eigentlich Sachen, also ich meine, ich denke mal, du sprichst gerade tagtäglich über
Ciao,
das
Mika.
Thema. Okay, Mika ist kurz weg. Aber du sprichst, glaube ich, gerade tagtäglich irgendwie über das Thema Karriereende und bla bla bla. Gibt es Sachen, über die du nicht so gern redest, die irgendwie schwierig sind?
Fällt mir jetzt spontan eigentlich gar nichts ein. Ja, ich war da eigentlich ja von Anfang an relativ offen mit dem Thema. Und ja, ich glaube, da ist in dem Zusammenhang ist eigentlich jede Frage berechtigt. Also, ich meine, mein Fall ist jetzt nicht so typisch, den hat man wahrscheinlich nicht so oft, dass jemand wie ich so die Karriere vorzeitig beenden muss. Aber an sich, ja, habe ich jetzt eigentlich kein Thema. Also generell ist es auch nicht so, dass ich da jetzt gerade nicht gern drüber rede, sondern es ist eher so, das fühlt sich an wie Vorwärtskommen, wenn man drüber redet. Von dem her mache ich auch sowas jetzt hier wie hier gerne.
Therapie.
Deswegen, falls du noch Fragen hast, schieß los.
Ich bin langsam ausgefragt. Nee, also ich bin irgendwie langsam ausgefragt. Hat sich eigentlich irgendwer, gab es irgendwen, der sich gemeldet hat auf dein Karriereende, wo du verwundert warst? Oder wo du. Wer hat sich so gemeldet?
Tatsächlich Norman Stadler, zu dem hatte ich davor gar keinen Kontakt
Okay,
oder noch
wow.
nie Kontakt gehabt. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt auf Insta und der hatte nämlich genau das gleiche wie ich, musste deswegen die Karriere beenden. Nur, dass bei ihm das nicht ganz so glimpflich war. Der hatte ein Aneurysma an der Aorta, also auch krankhaft erweiterte Aorta. Und bei ihm war es eben so, dass er eigentlich auch Glück hatte, weil die letzten zwei Wettkämpfe, die er da gemacht hat, irgendwelche Mitteldistanzen, hat er aus verschiedenen Gründen nicht finishen können. Ich glaube, einmal ein Defekt oder beide Male Defekt. Deswegen ist er nie auf die Laufstrecke gekommen. Und das hat ihn so ein bisschen gesaved, dass er sich da nicht ausbelastet hat. Und er ist dann eben rechtzeitig da noch zum Arzt. Und bei ihm wurde es dann da erst erkannt und er hat quasi direkt OP und alles dann durchgebracht. Und das, ja, wusste ich auch nicht und fand ich ganz. Ja, cool von ihm auch so, dass er sich dann direkt bei mir gemeldet hat, weil ja, wir hatten jetzt so nicht wirklich einen Bezug zueinander. Ja, und ansonsten, gut, Blumi hat mir geschrieben und so, die kenne ich ja auch alle, die Jungs. Aber auch ein paar alte Schulfreunde, wo ich halt ja, überrascht war, dass sie mich dann doch verfolgen. Also, es hat dann schon ein paar, ja, ich habe mich schon gefreut, wer sich so gemeldet hat, kann man sagen.
Das ist doch schön. Wie sieht denn nicht aktuell so ein Sonntags-Mittagstisch mit deinen Eltern aus? Deine Eltern haben das ja auch alles, soweit ich das irgendwie weiß, sehr stark supportet und sind ja auch irgendwie alle ein bisschen Triathlon, haben alle irgendwie Triathlon-Bezug. Deine Schwester macht auch Triathlon oder hat Triathlon gemacht. Hol mich kurz
Hat gemacht,
ab.
ja. Meine Schwester studiert aktuell in den USA. Die ist
Ah, okay.
jetzt mit dem Bachelor quasi schon durch. Also, die ist da in dem Fall weiter als ich. Psychologie. Also, die schlägt eher den akademischen Weg ein. Ist,
Aber
glaube ich, ja.
worauf ich eigentlich raus will, ist, deine Eltern haben das immer alles supportet und ist es jetzt so, sind die einfach froh, dass es irgendwie erkannt wurde und dass es jetzt alles so glimpflich vorbeigegangen ist? Oder wie, über was sprecht ihr aktuell, wenn es um Triathlon geht?
Ja, also ich würde mal sagen, gar nicht so viel. Was jetzt noch natürlich sehr emotional war, vor allem für meine Mutter, war am Freitag, wo ich das dann nochmal veröffentlicht habe. Also ich meine, wie Mika gesagt hat, das dann nochmal irgendwie so zu sehen. Ich glaube, das hat dann doch nochmal viele ein bisschen mehr mitgenommen, so in meinem Umfeld. Aber ja, wie du sagst, die haben mich immer supportet und sind natürlich da jetzt auch sehr froh, dass ich, ja. Ich glaube, für die war es auch eher belastender in der Zeit, wo ich noch weiter Triathlon gemacht habe und es bekannt war. Weil klar, die eine Sache ist immer so, dass die Ärzte sagen, es kann nichts passieren, aber ich glaube, vor allem Elternteil denkst du ja dann doch immer, okay, ob das wirklich alles so sicher ist für mein Kind. Aber ich bin da halt schon auch sehr lange, sehr selbstständig, würde ich sagen, weil ich ja schon mit 14 von zu Hause weggegangen bin. Aber ja, die stehen voll hinter mir und versuchen mich natürlich, soweit es geht, jetzt auch in der nächsten Zeit irgendwie zu unterstützen. Aber sie sind beide, also mein Vater lebt inzwischen in Hannover, meine Mutter in Oberbayern noch. Also es ist alles so ein bisschen verstreut, aber wir haben schon noch öfter Kontakt.
Gut. Mika, hast du noch was am Zettel?
Nee, nicht wirklich.
Ja, aber ich bin
Ja,
nämlich auch.
auch jetzt hier nochmal, krass, das ist alles nochmal so zu hören.
Also ich
Bin
muss
ich
also
neue
ziemlich
so
nur.
Infos, trotzdem, ja, heftig, dass es nochmal so schwarz auf weiß irgendwie alles zu hören.
Ja, ich finde das auch. Ich weiß nicht, du hast mir das erste Mal davon erzählt bei der hier bei Bockys Tour in Nürnberg 20. Wann war das? War das 2023? Nee, das war
Nee, 22,
2022. Das
glaube
war
ich, ja.
2022. Da hast du mir das erste Mal davon erzählt. Und wirklich, ich musste da ungewöhnlich regelmäßig dran denken. So auch ab dem Zeitpunkt, wo du mir davon erzählt hast, weil mich das so
Ja.
getroffen hat. Und ich so, oh, fuck, diese Nicht-Selbstbestimmtheit ist, das ist so, das muss so hart sein. Und ich habe da so oft dran gedacht. Und dann hatten wir immer wieder auch mal, glaube ich, drüber geschrieben, ab und zu mal. Und als du mich dann da angerufen hast, so kurz nachdem du es auch erfahren hast, ich habe an deinem Tonfall bei der Eröffnung des Gesprächs schon
Ja,
gewusst,
scheiße.
was es ungefähr geschlagen hat. Und also wirklich, ich war danach fertig. Also mich hat das wirklich, mich nimmt das auch jetzt heute wieder, mich nimmt das so krass mit, sowas. Und ich war so kurz vorm Heulen, weil mich das, diese Wut auf Ungerechtigkeit, für die man nichts kann, für die ist einfach so, dass der Körper halt so ist, dass es ist, wie es ist. Ich finde das so krass und so brutal. Und ich finde es auch
Ja.
brutal, wie locker oder wie optimistisch du jetzt da schon drüber sprechen kannst. Und es nicht noch, es ist alles hier noch gerade scheiße ist.
Ja, ich glaube, das ist also aus zwei Gründen. Einmal, glaube ich, hauptsächlich habe ich halt jetzt auch echt schon bei, also ja, sehr vielen Leuten mitbekommen, wie, ich sag mal, wie elitär der Leistungssport ist. Also es ist wirklich, Leistungssport ist halt nicht fair. Also es muss so viel richtig laufen, dass du musst das Talent mitbringen, du musst halt irgendwie das Elternhaus auch erstmal mitbringen, überhaupt dieses, den Kopf dafür, dass man da Bock hat, sich so zu quälen, durchzuhalten, dabei zu bleiben. Und wie viel halt einfach passieren kann. Also es braucht so viel, um am Ende wirklich erfolgreich irgendwo erstmal an der Startlinie zu stehen. Also ich würde sagen, erstmal fit an der Startlinie zu stehen. Und dann ist dann quasi nochmal ein größerer Punkt, dann ganz oben irgendwie am Ende erfolgreich zu sein. Und von außen gesehen, glaube ich, ist es immer gar nicht so, kann man das gar nicht so nachvollziehen, wie viel Glück, Zufall oder auch einfach halt so Konstanz bei so Erfolgen dahinter steckt. Also ich finde ich merke das auch immer selber, dass man halt schnell über irgendjemand urteilt, oder abfällig im Reden wird, sage ich mal, wenn der irgendwo die Leistung nicht bringt. Aber wenn man sich dann mal vor Augen führt, Alter, wie viel wirklich passieren kann, dass man am Ende da ganz oben steht, das ist schon krass. Von dem her ist es halt auch einfach wirklich so eine Sache, ja, das kann man nicht kontrollieren. Also vieles kann man wirklich einfach nicht kontrollieren und man muss damit aber umgehen können, dass man es nicht kontrollieren kann. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass es mich jetzt einfach schon die Jahre begleitet hat und auch eben nicht immer ganz einfach war, sondern dass es auch immer so ein bisschen so eine Last war. Und die ist halt jetzt weg. Also das ist eigentlich auch so das Positive, dass ich halt jetzt wirklich dieses Kapitel so abschließen kann, weil während ich da so drin war, war es halt wirklich immer so, ja, okay, maximales rausholen, irgendwie habe auch einen Anspruch an mich, dass es erfolgreich ist, dass ich das nicht einfach nur für mich mache, sondern dass ich mich auch damit auch irgendwie finanzieren kann und dass es tragbar ist. Und ja, das ist halt jetzt so also vorbei, aber es ist einfach so ein Kapitel in meinem Leben, was richtig geil war, was jetzt abgehakt ist und jetzt kommt was Neues.
Also wirklich meinen allertiefsten Respekt davor, wie du das verpackst. Ich meine, es gibt sicherlich auch noch immer noch wieder mal dunkle Momente, die nicht so rosig sind. Ich meine, das ist normal in so einem Prozess, aber wirklich, ich ziehe meinen Hut davor. Und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr bei der Challenge Rot.
Ja.
Ja, wir sehen uns auf jeden Fall.
Als Moderator für Suzuki, natürlich.
Ja, da sein werde ich sowieso. Also das ist kein Argument, da jetzt auf irgendwas zu hoffen. Also ich bin sowieso vor Ort, aber in welcher Funktion, das wird sich zeigen.
Als Live-Reporter aus dem
Genau.
So Bradley Wiggins-Style. Da sehe ich dich eigentlich.
Ja.
Ja.
So
Mehr so.
am Moped.
Ja. Ja, ich
Ja.
kann Sie mal auf jeden Fall nur anschließen so. Ja, ich glaube, also auch an alle Zuhörenden so, ich glaube, ihr habt gemerkt, so was Simon für ein Typ ist. Also ja, wenn ich einen Job hätte, so wüsste ich da, wie ich warten würde. aber ja, gut, wir bleiben in Kontakt. Und nee, auch jetzt hier nochmal so alles Gute. Und dann, ja, danke auf jeden Fall hier für deine Offenheit.
Ja, danke auch. Und abschließend muss ich nochmal sagen, dass ich es schwer fand, dich ernst zu nehmen mit deinem Messer da an dem Mikro. Du
Ja.
musst dir vorstellen hier, wie kann so ein Ansteckmikro auf
Kennt
ein Messer
ihr?
gesteckt und er hat so selbst gebasteltes Mikrofon, was er sich quasi so vor die Visage hält. Das ist,
Ja, da siehst
da
du mal,
stellt er da so seriöse Fragen damit.
wir sind halt nicht Muskelmeisterei. Super professionellen Podcast-Setups und so.
Ja, klar.
Arbeite
Kennt
ich.
ihr diesen Instagram-Comedy-Typen aus Wien? Wie heißt er?
Nee.
Ah, ich war, wie heißt denn der? Oh, Hilfe.
Ich
Ich
bin ganz schlecht
hatte
bei sowas, muss ich sagen. Ich bin auch immer der Letzte, der irgendwelche Real-Trends mitbekommt.
Okay, da muss ich dir auf jeden Fall meine Real-Share-Liste mit aufnehmen,
Ja, kannst du
die in
machen.
so,
Ja,
also
da kommt wirklich dann
die
was.
Trihabu und Fred Funk sind da ganz vorne mit dabei. Aber es gibt so einen Typen aus Wien, so einen Instagram-Comedy-Kerl, und der hat immer auch dieses rote Ansteckmikro an so einem Pfannenwender immer dran. Und
Ah,
daran muss ich
geil.
sofort denken. Und damit
Ja.
interviewt er irgendwie immer, also damit machen die das immer. Und auf jeden Fall, ja, Mika sitzt hier mit Mikrofon am Messer dran geklippt.
Ist stark auf jeden Fall.
Ja.
Komm, wir machen einen Punkt, sonst
Ja.
kommen wir gar nicht zu Ende. Simon, danke für deine Offenheit und dass du darüber so schnell reden konntest. Und ja, wir werden weiterhin viel von dir hören, hoffentlich.
Jo, gerne. Schöne Grüße an alle.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.